ferner Zeit, als die Erde im Schlaf lag und die Tiere unter der Erdkruste ruhten, erwachte eines Tages die Regenbogenschlange und kroch an die Erdoberfläche. Dort sah sie nur trockenes Land. Sie rief die Frösche, und als diese hervorkamen, kitzelte die Regenbogenschlange ihre Bäuche, die voll Wasser waren. Die Frösche lachten, und das Wasser aus ihren Bäuchen breitete sich in den Spuren der Regenbogenschlange über das ganze Land aus. Seen und Flüsse entstanden, und nach erwachten nun auch alle anderen Tiere.
Geradezu fröhlich gestaltete sich der Beginn allen Lebens nach der Vorstellung der australischen Aborigines, in deren realer Existenz es bekanntlich wenig zu lachen gibt.
Erde und Himmel mussten danach nicht eigens entstehen, sie gab es schon immer. Mit dem Leben auf der Erde, der Mutter allen Seins, wie die australischen Erstbesiedler die Erde nennen, beginnt jene Traumzeit, die für die Aborigines die Grundlage allen Lebens, aller Ethik und aller Spiritualität bildet. Hören wir, wie diese Geschichte der Weltentstehung weitergeht.
Als die Regenbogenschlange sah, dass manche der Tiere in Streit gerieten, erließ sie Gesetze. So wurden streitsüchtige Tiere zu Steinen und freundliche Tiere zu Menschen.
Kein Zischen, kein Brodeln, kein Urknall. Auch von einem Schöpfergott ist hier nicht die Rede. Und selbst der Gegensatz von Gut und Böse wird hier nur bemüht, um die besondere Verbindung der Aborigines zu ihrer Traumzeit zu verdeutlichen, wonach jedes Aborigine-Kind schon vor seiner Geburt vom Geist eines jener freundlichen Tiere, seinem Totem, durchdrungen wird. Später lernt der junge Aborigine in Visionen und Träumen, dem Dreaming, über sein Totem Verbindung zur Traumzeit aufzunehmen.
Geschichten, wie sie in archaischen Kulturen über die Entstehung der Welt überliefert sind, nennen wir Mythen. Sie weisen in eine weit entfernte, starke Zeit voll ursprünglicher Dramatik.
Archaische Weltentstehungsmythen stehen anders als religiöse Schöpfungsmythen nicht im Konflikt mit den Erkenntnissen der Naturwissenschaften. Da jedoch die meisten indigenen Kulturen in ihrer Existenz bedroht sind, ist auch der Verlust dieser oft so anmutigen Ursprungsmythen zu befürchten.
Beeilen wir uns also, wenigstens einen Teil dieses überlieferten Reichtums kennenzulernen, bevor die Globalisierung möglicherweise endgültig darüber hinweggeht.
Zwar gibt es manche Ähnlichkeit zwischen einzelnen Mythen, so zwischen dem Ursprungsmythos der Machigenga-Indios in Peru und jenem der Tlingit-Indianer im Norden Alaskas, doch lassen sich hierfür mit einer Einschränkung keine geografischen oder historischen Gesetzmäßigkeiten ausmachen. In der mikronesischen Inselrepublik Nauru zum Beispiel erzählt man sich eine ganz andere Geschichte über die Entstehung der Welt als im benachbarten Australien.
Am Anfang gab es nur eine riesengroße Spinne. Sie nannte sich Areop Enyab. Einsam schwamm sie im endlosen Ozean des Weltraums, bis sie auf eine riesige Muschel traf. Areop Enyab öffnete die Muschel und kroch hinein, um das Innere zu erkunden. Da stieß sie auf eine riesige Schnecke und kurz darauf auf eine zweite, noch größere Schnecke. Da es nun eng in der Muschel wurde, bat Areop Enyab die Schnecken gemeinsam mit ihr, die obere Schale der Muschel anzuheben. Kaum war dies ein Stück weit gelungen, verwandelte sich die kleinere Schnecke in den Mond. Im fahlen Licht sah Areop Enyab nun auch einen riesigen Wurm. Ihn forderte Areop Enyab auf, das Dach noch weiter anzuheben. Und siehe da, der Wurm hob das Dach so weit empor, dass daraus der Himmel wurde.
Der Rest ist rasch erzählt. Der salzige Schweiß, den der Wurm bei seiner gewaltigen Anstrengung vergoss, wurde zu Meer und breitete sich auf der unteren Muschelhälfte aus, die so zur Erde wurde. Zuletzt stieg auch die größere Schnecke zum Himmel auf und verwandelte sich dort in die Sonne.
Nicht aus der Erde hat sich hier das Leben entwickelt, sondern aus einer Muschel, jenem Symbol der Fruchtbarkeit, dem man in der pazifischen Inselwelt myriadenfach begegnet. Ein anderes, wenn nicht das Fruchtbarkeitssymbol, ist das Ei. So wundert es nicht, dass eine Reihe archaischer Kulturen die Ursprünge allen Seins in einem Weltei ansiedeln.
Wie bereits die im Norden Griechenlands ursprünglich ansässigen Pelasger. Nach der Vorstellung jenes vorindogermanischen Volkes bildete sich aus dem Chaos ein Wesen, das Homer später Eurynome, die Universelle, nannte.
Sie schied Himmel und Wasser und tanzte über das Meer südwärts, bis sie den Hauch des Nordwindes verspürte. Sie rieb den Hauch zwischen ihren Händen und die Luft verdichtete sich zu einer Schlange.
Beide Urwesen paarten sich und aus dem befruchteten Weltei schlüpften Sonne, Mond und Erde und nach das übrige Leben.
In einem gleichalten chinesischen Mythos dagegen verliert man keinen Gedanken an einen Liebesakt. Hier ist das befruchtete Weltei von Beginn an da.
Am Anfang aller Zeit gab es nur Dunkelheit und Chaos. Beide hatten die Form eines Eies. In dieses Ei hineingeboren wurde Pangu.
Leider erfahren wir nicht, wie dieser Pangu ausgesehen hat.
Ebenso wenig, ob Pangu ein männliches oder weibliches Wesen war.
Wie überhaupt bei der Mehrzahl jener einsamen Urwesen diesbezüglich eine eher unspezifische Vorstellung herrscht. Lassen wir also den geschlechtsbestimmenden Artikel beiseite und stellen fest, dass Pangu in seinem schützenden Ei viele Jahre tief und fest schlief, bis es zu einem Riesen herangewachsen war.
Pangu erwachte und streckte sich. Dabei zerbrach das Ei. Sofort hob sich der obere, leichtere Teil der Schale und wurde zum Himmel. Der schwerere sank hinab und bildete die Erde. Da Pangu fürchtete, dass die Schalen wieder zusammenwachsen könnten, stellte er sich so dazwischen, dass sein Kopf den Himmel stützte und seine Füße die Erde hinabdrückten.
Im Laufe der nächsten 18.000 Jahre wuchs der urchinesische Titan jeden Tag mehrere Meter und vergrößerte so stetig den Abstand zwischen Himmel und Erde. Schließlich sank Pangu erneut in Schlaf, und aus seinem Körper entstanden Wind und Wolken, Donner und Blitz, Sonne und Mond, Berge und Flüsse, Bäume und Pflanzen und am Ende Tiere und Menschen.
Welche Mythen sich andernorts um ein solches Weltei ranken, hören wir später. Verweilen wir aber noch einen Moment bei den mythischen Riesen. Rangi und Papa nennen die neuseeländischen Maori die aus der Urmaterie Po entstandenen, gleichfalls himmelhochragenden Welteltern. Aus ihrer innigen Umarmung wurde nach und nach alles Leben geboren.
Auch nach der Vorstellung germanischer Völker stand am Anfang allen Seins ein Paar. Der Urriese Ymir und die Urkuh Adhumla. Zwischen beiden kam es allerdings, wie sich denken lässt, zu keiner Umarmung, sondern Ymir nährte sich von der Milch Adhumlas, bis auch er in tiefen Schlaf fiel und schließlich der gleichen Bestimmung folgte wie sein chinesisches Pendant Pangu.
Nicht minder riesenhaft war jener reptilienartige Wasservogel, der in der Vorstellung der nordsibirischen Tschuktschen in das Urmeer tauchte und von dort Schlamm an die Oberfläche beförderte, aus dem sich die Welt formte. Wie uns die bisherigen Beispiele zeigen, gehen archaische Weltentstehungsmythen in aller Regel von etwas Vorhandenem aus. Einem Urwesen, einem Urozean, einem Ei, einer Muschel oder eben der Erde.
Meist schöpfen sie aus dem unmittelbaren Erleben der Umwelt, bei den mikronesischen Nauru ebenso wie bei den Navajo-Indianern, wo man zum Schutz gegen die erbarmungslose Wüstensonne Arizonas in erdnahen Behausungen lebt und wo man sich ähnlich den Aborigines und den voraztekischen Urvölkern Mexikos die Ursprünge allen Lebens als ein schrittweises Auftauchen aus kühlen Unterwelten vorstellt.
Aus den Knochen und Sedimenten, die man in der Erde oder im Meeresboden fand, schloss man hier wie dort zu Recht auf die Riesenhaftigkeit vormenschlicher Erdbewohner. Welch himmelhohe Ausmaße mussten da erst jene mythischen Urwesen gehabt haben, die ein so gewaltiges Werk wie die Weltschöpfung zustande brachten?
Anders als Märchen oder Sagen gerieten die für das Selbstverständnis archaischer Kulturen bedeutsamen Ursprungsmythen bald in einen religiösen Kontext. Meist waren es Schamanen, die den Inhalt dieser Überlieferungen dramatisch überhöhten und in religiöse Rituale einpassten. So verwiesen etwa die Schamanen der Tschuktschen das weitere Schicksal jenes Urschlamms in die Zuständigkeit von Erd-, Toten- und Himmelsgöttern, denen man entsprechend zu huldigen hatte. Kehren wir zurück zu den ungeschminkten Ursprüngen und begeben uns ein wenig ostwärts der Tschuktschen Halbinsel zu den Inuit, wo man traditionell an einen Animismus, sprich eine Beseelung allen Lebens, aller Natur und aller Gestirne glaubt.
Und wo man, vergleichbaren Lebensumständen zum Trotz, die Weltentstehung ursprünglich ganz anders erlebt als in Nordsibirien.
In jener Zeit, als sich der Himmel formte, bildete die Erde eine feste, lehmige Kruste. Auch gab es schon ein lebendes Wesen, Tulungasak. Er besaß bereits jene heilige Kraft, die in allem steckt, woraus die Welt besteht. Um seine Umgebung zu erkunden, kroch Tulungasak in der Dunkelheit über den Lehm. Plötzlich tasteten seine Hände ins Leere und Tulungasak spürte, dass er an einem Abgrund angelangt war. Im selben Moment wuchs ihm ein Schnabel und seine Arme verwandelten sich in gewaltige Flügel.
Vater Rabe, wie Tulungasak übersetzt heißt, hob sich mutig in die Lüfte und alles, was er mit dem kühnen Schwung seiner Schwingen berührte, verwandelte sich in Meere, Wälder, Sonne und Gestirne.
Schöner kann man den Glauben an die Allbeseelung dieser Welt kaum begründen, als mit diesem Mythos voll poetischer Ferne und praktischer Lebensnähe. Wo alles Leben vom selben Geist des Ursprungs beseelt ist, trägt die Vernichtung des einen zum Nutzen des anderen stets den Keim der Selbstvernichtung in sich.
Auch in den südlich des Äquators gelegenen Anden ging man einst von der Beseelung allen Lebens aus. Ähnlich wie in Alice Wunderland entwickelten hier sogar die Berggipfel ein sinnliches Eigenleben.
In ferner Zeit umhüllten undurchsichtige Dämpfe die Erde. Da erschien die Sonne, fuhr zur Erde hinab und verjagte alle Nebelschwaden. Plötzlich erstrahlte der Gipfel des Ikimani in seiner ganzen Pracht. Auch Mururata erwachte zum Leben. Erstmals sah nun Huayna Potosi, die Königin der Anden, in ihrer ganzen Schönheit und verliebte sich auf der Stelle in sie.
Liebe und Eifersucht lassen die männlichen Andengipfel in diesem heißen Ursprungsdrama der Inkas übereinander herfallen. Ein blutiger Kampf, bei dem Rauch und Feuer entstehen und später, als aus Trauer und Scham Tränen fließen, Flüsse, Seen und alles weitere Leben.
Bleiben wir noch einen Moment bei der Vorstellung der Allbeseelung und wechseln auf die andere Seite des Atlantik. Oludumare heißt jene schöpferische Kraft, die nach der Auffassung der nigerianischen Yoruba die Welt in zwei Hälften teilte. In Orun, den unsichtbaren geistigen Bereich der Ahnen, Götter und Geister, und in Aché, die sichtbare Welt der Lebenden.
Zwar herrscht Oludumare nach wie vor über die Ahnen, Götter und Geister, die Orisha, wie man sie in den meisten afrikanischen Kulturen nennt, dennoch ist Oludumare zu groß, als dass die Normalsterblichen ihn verehren oder mit ihm in Verbindung treten könnten.
Kein personifizierter Schöpfergott also, sondern jene Urkraft, die allen Bereichen des Universums innewohnt. Eine Auffassung, die ursächlich ist für das sensible Umweltverständnis indigener Afrikaner.
Auch für die in Kuba heimische schwarzafrikanische Gemeinschaft bedeutet Oludumare den Schlüssel allen Seins. Dennoch hat sich hier eine neue Komponente beigesellt.
So trägt jeder Dämon, Geist oder Gott einen Namen. Den Namen eines katholischen Heiligen. Synkretismus nennt man die Vermischung von Glaubenslehren und Überlieferungen, die ursprünglich nichts miteinander zu tun haben.
Es waren zumeist christliche Missionare, die in archaischen Kulturen vorgefundenen Mythen aufzeichneten und so der Nachwelt erhielten. Frater Ramon Pané etwa, der im Auftrag Christoph Kolumbus über die Urbevölkerung der Sonneninsel San Salvador notierte:
Nach dem Glauben der Taino hielten sich die Menschen ursprünglich in Höhlen auf, die von einem Wesen namens Makokael bewacht wurden. Eines Tages schlief Makokael ein und wurde zur Strafe von der Sonne versenkt. So kamen die Menschen an die Oberfläche und alles Leben begann.
Die Missionare trugen auch zur Vermischung archaischer Urmythen mit biblischem Schöpfungsglauben und damit zu ihrer schrittweisen Auslöschung bei.
So erklärt es sich auch, dass etwa im Weltentstehungsmythos der heute auf dem ehemaligen Territorium der Inkas lebenden Quechua zwar ebenfalls drei Andengipfel vorkommen, jedoch in einem völlig anderen Zusammenhang.
In der Stunde der Bestrafung, als die Flüsse zu steigen begannen, ließ unser Vater drei Berge anwachsen. Auf den Sumaco retteten sich Tapir, Kondor und Puma. Auf den Kota flüchteten der Hirsch und die Schutzengel. Auf den Kola Urko schließlich retteten sich die Menschen.
Von unserem Vater ist in dieser vom Sintflutmythos geprägten Geschichte die Rede, ebenso von Bestrafung und von Engeln. Elemente, die in keinem archaischen Mythos vorkommen und die ebenso auf missionarische Überzeugungsarbeit hinweisen wie die folgende Erzählung aus Java. Hiernach entsprang das Leben nicht, wie in einem anderen Südseemythos, aus einer riesigen Kokosnuss, sondern auf die uns bekannte Weise.
Als der Schöpfer den Himmel, die Sonne, den Mond und die Erde geschaffen hatte, nahm er etwas Lehm und knetete daraus den Menschen.
Zwar handelt die Geschichte im Weiteren von Schlingpflanzen, Pfauen und bösen Geistern, doch nimmt die Weltentstehung hier alles in allem den biblischen Verlauf. Dass sich umgekehrt auch Weltreligionen teils aus archaischen Mythen nähren, lässt sich an zwei bekannten Beispielen nachvollziehen. So hat sich die Vorstellung von einem Weltei sowohl im Hinduismus als auch im Taoismus erhalten. Bei ersterem schlüpfte daraus Brahma, bei letzterem teilte sich das im Weltei waltende Chaos in die Ursprungskräfte Yin und Yang.
Fassen wir zusammen. Dort, wo die Welt unmittelbar aus dem Erdreich, aus mythischen Urriesen oder aus Fruchtbarkeitssymbolen entstand, haben wir es in aller Regel mit einem unverfälschten archaischen Mythos zu tun. Ist dagegen von einem Schöpfergott die Rede, von geistigen oder göttlichen Wesen, so haben an der weiteren Entwicklung derartiger Mythen meist Schamanen, Missionare oder andere Glaubensgelehrte mitgewirkt. Schließen wir mit einem Mythos, der in keines der bisherigen Muster passt.
Alle 50 Jahre feiert man bei den Dogon im westafrikanischen Mali ein Fest, das an die Entstehung der Welt erinnert.
Was für sich genommen nicht allzu bemerkenswert wäre, läge diesem Segui-Fest nicht die für archaische Kulturen ungewöhnliche Annahme zugrunde, die Welt sei durch eine Art Urknall im Weltraum entstanden, und fände dieses Fest nicht bereits seit rund 3000 Jahren regelmäßig statt?
Grund für dieses Fest ist die Überlieferung, in ferner Zeit sei ein fremdes Wesen namens Nomo bei den Urahnen der Dogon gelandet und habe von einem Planeten berichtet, der den hellsten Himmelsstern exakt alle 50 Jahre umkreise.
Auch dies wäre nicht so atemberaubend, gäbe es jenen Planeten Sirius B mit einer Umlaufdauer von 50 Jahren um den Sonnenstern Sirius A nicht tatsächlich.
Und wäre dieser für das bloße Auge unsichtbare Planet nicht erst im Jahre 1862 mittels eines Himmelsteleskops entdeckt worden?